darauf einlädt, oder? Die Anbetung. Guten Morgen miteinander, auch von meiner Seite. Mein Name ist René Hillen, ich bin Gemeindeleiter hier von der Pfimi und freue mich, das letzte Mal für eine Weile zu predigen. Ich glaube, irgendwo durch habe ich seit vor Weihnachten immer durchgepredigt. Und nach mir kommt der Michael nächsten Sonntag, wo ich mich darauf freue und gebe Gas. Und dann kommt der Manu zu Gast und gebe Gas. Finde ich sehr schön. Geht ein bisschen Abwechslung drin. Und es freut mich, dass ich heute Morgen nochmal euch dienen darf mit einer relativ simplen Predigt. Aber mit wesentlichen Aussagen drin. Und als ich vorhin hier so gesessen bin, so mit einem Schalldämpfer vor der Nase, mit angezogener Handbremse abbettet, habe ich müssen sagen, wow, uns geht es wirklich gut. Weil, ich kann mich gerade daran erinnern, an die Israeliten, wo sie verstreut sind, in alle Welt und ihren Tempel nicht hatten und keine Anbetung haben können. Und in dem Moment, ich habe Nehemiah gelesen diese Woche, wo sie haben können ihr Haus wieder aufbauen konnten. In dem Moment, wo sie die Stadtmauern befestigt haben, die kaputten. In dem Moment, wo der Gottesdienst wieder gestartet wurde. Nachdem, dass sie lang überall verstreut sind und nicht einen anständigen Gottesdienst haben können feiern. Ich glaube, die sind schier geplatzt. In dem Moment. Und ich spreche es wieder aus, der Moment kommt auch für die Kirche, für die Gemeinde, wo wir ohne Handbremse, ohne Filter wirklich dürfen wieder Gas geben. Ich freue mich auf euren Jubel. Und ich will sagen, für den Gottesdienst, wo der kommt, geben wir mal kein Zeitlimit. Auf gar keinen Fall. Und sagen, was passiert, soll passieren. Hauptsache, wir können uns irgendwo in das hineinbegeben, wo uns Gott eigentlich gedacht hat, in einer echten Anbetung zu ihm. Ja, genau. Also ich bin bei Israel diese Woche gewesen, mit dem Gebet, mit dem Nehemiah. Aber eigentlich sind wir mit Israel kurz unterwegs. Wir machen so einen kurzen Roadtrip, gerade im Moment vom letzten Sonntag zu dem Sonntag. Mit Umwegen als Ziel kommen, mit Gott unterwegs sein. Und wir sind gerade frisch aus Israel ausgezogen. Ich hoffe, ihr könnt euch erinnern, aus Ägypten ausgezogen. Und wir haben einen längeren Roadtrip vor uns. Und ich weiss nicht, wie bewandert ihr seid in dem Bibeltext drin. Nehmen an, die meisten wissen, aber wo das Ziel eigentlich wäre, gelegen von dieser Reise, nachdem das Israel aus Ägypten ausgezogen ist, hat es ein bestimmtes Reiseziel gegeben. Vielleicht nicht gerade die Ortschaft ist definiert gewesen, aber es hat eigentlich ein Ziel gegeben. Es hat nämlich eine Verheißung, ein Versprechen von Gott gegeben. Ich will euch neu mit herführen. Weiss noch irgendjemand, wo das könnte gewesen sein? Genau, es ist das Land Kanaan oder das gelobte Land. Und die Vision, die sie hatten, war die, ein Land, in dem Milch und Honig fließt. Ein Land, das uns gehört. Ein Land, in dem wir Frieden dürfen haben, frei dürfen sein und wir Gott dürfen dienen. Gott ist unser Herr und König und wird uns dort drinnen segnen in dem neuen Land. Aber das war nur das geografische Ziel. Wenn ich die Reise anschaue und den Roadtrip anschaue, wenn ich überhaupt Reisen anschaue, machen die Reisen immer etwas mit einem. Früher hat man gesagt, Reisen bildet, heute bildet Google, oder? Was nicht immer unbedingt optimal ist. Aber jede Reise, jeder Weg, den du unter die Füße nimmst, jedes Mal, wenn du noch mit hergehst, wo du noch nie bist, vor allem in Situationen, wo du dir nicht gewohnt bist, drinstehen, sei es vom Schlafen, vom Essen, von der Sprache, von der Farbe der Leute, egal, von der Kultur, von der Religion, wenn du dich hineinbegibst, passiert etwas mit dir. Du wachst, wenn du dich darauf einlässt, veränderst du dich. Du nimmst zu an Erfahrung. Etwas tut sich in dir innen verändern und du positionierst dich auch neu. Und jede solche Reise, auch die Reise, die Gott mit seinem Volk unternommen hat, hat sie verändert. Und das eigentliche Ziel dieser Reise war, dass sie im Herz und im Kopf verändert werden. Dass sie Ägypten aus ihrem Herz und aus ihrem Kopf herausbringen. Dass sie den einzig wahren Gott kennenlernen und in die Mitte von ihrem Leben stellen, von ihm allein abhängig sind und nicht mehr irgendwie alte Kulturen von Ägypten oder andere Götter von Ägypten mitschleppen, sondern dass sie wirklich lernen, stark und stabil in ihrer Beziehung zu Gott zu werden und völlig unabhängig von Lebensumständen, völlig unabhängig von den Finden, die sich auf dem Weg aufbauen. Das ist ein Prozess gewesen, wo sie lernen sollen. Ihr Herz ist das eigentliche Ziel dieser Reise gewesen, dass ihr Herz sich verändert und ihr Denken von Gott geprägt wird. Ihre Rolle, ihre Identität und ihre Position, die Gott ihnen hat gegeben, dass sie die verstehen und dass sie in die hineinwachsen. Es gibt einen Satz im zweiten Buch Mose, Kapitel 19, Vers 6, der mich schwer beeindruckt hat, den ich ihnen gelesen habe. Der Satz ist ausgesprochen worden auf dem Roadtrip aus Ägypten raus, Richtung gelobtes Land. Und der Satz lautet so, 2. Mose 19, Vers 6, ihr sollt mir ein Königreich von Priestern und ein heiliges Volk sein. Richte den Israeliten diese Worte aus. Der Mose hat diese Worte bekommen von Gott, um sie den Israeliten auszurichten. Das ist eure Identität. Ihr seid ein Königreich von Priestern, ihr seid mir ein heiliges Volk. Als ich diesen Satz gelesen habe, hat es bei mir geklingelt. Also, ich weiß nicht, ob es bei euch auch geläutet hat. Aber die Worte haben mich an etwas erinnert. Und ich habe plötzlich eine Musterverbindung gefunden zum Neuen Testament. Im 1. Petrusbrief, im Neuen Testament, im 1. Petrus 2, Verse 9 und 10, ich finde sie genial, wie die ganzen Sätze, aber dort steht doch ziemlich genau das Gleiche. Aber ihr seid anders, denn ihr seid ein auserwähltes Volk, ihr seid eine königliche Priesterschaft, da haben wir es. Gottes heiliges Volk, sein persönliches Eigentum. So seid ihr ein lebendiges Beispiel für die Güte Gottes, denn er hat euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen. Früher wart ihr kein Volk, jetzt seid ihr das Volk Gottes. Früher habt ihr Gottes Barmherzigkeit nicht empfangen, jetzt aber habt ihr seine Barmherzigkeit empfangen. Die Worte zwischen dem Wort aus 2. Mose 19 zu Israel und dem Wort, das Petrus hier ausspricht, zu den Menschen, die Glauben an Gott finden, Glauben an Jesus finden, sind ca. 1300 Jahre vergangen. Vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger. Man weiß es nicht ganz genau. Aber es ist fast identisch, was Gott sagt über die Menschen, die an ihn glauben. Ihr seid mein Volk, ihr seid ein königliches Priestertum. Ihr gehört mir. Das ist ein Muster, das sich wiederholt. Gott hat seine Pläne nie geändert mit den Menschen. Er hat immer wollen, sich ein Volk, das ihm heilig ist, ein heiliges Priestertum, das ihm gehört, hat er sich immer holen wollen und hat eigentlich alle Menschen dort drin berufen. Im Neuen Testament lesen wir das nachher, dass Gott will, dass alle Menschen gerettet werden, alle an ihn können glauben und somit alle sein Volk werden. Von jeher sind Gottes Ziele immer die gleichen gewesen. Befreien von der Gebundenheiten jeglicher Art. Befreien von jeglicher Art von Fesseln. Freigesetzt, um aufzuschnaufen in der Freiheit, die ich in meinem Glauben an Gott habe. Frei zu sein von Momenten, von Sorgen, von Angst. Frei zu sein von Lebensmustern, die nicht wirklich mir gehören, die Gott nicht für mich gedacht hat. Frei zu sein, in das hineinzukommen, wer ich wirklich bin und wozu, was ich eigentlich auf dieser Welt bin. Schon immer sind Plan mit uns Menschen gewesen. Und die tiefe Verbundenheit mit Gott dann können zu erleben zu jeder Zeit. Stabil und stark fürs Leben gerüstet sein. Das war schon immer ein Ziel von Gott gewesen. Und Gott hat mit Israel und Mose so gehandelt, indem er mit ihnen eine Reise gemacht hat. Und ich habe ein nächstes Muster entdeckt. Gott handelt mit den Menschen gerade nochmal so, rund 1300 Jahre später, wo er nämlich seinen Sohn schickt, Jesus, nimmt er wieder einmal die Leute auf einen Roadtrip mit. Es sind nicht ganz so viele wie damals, die aus Ägypten ausgezogen sind. Es sind einmal 3, 4 und dann sind es 5, 6 und dann sind es 12. Und dann sind es auch noch Frauen, aber es ist eine kleine Schar. Und er handelt mit diesen 12 sogenannten Aposteln, diesen Jüngern, seinen Freunden, wieder genau gleich wie 1300 Jahre vorher mit dem Volk Israel. Das Muster wiederholt sich. Denn Jesus war mit den Leuten unterwegs wie Gott mit Israel. Und Jesus hat einfach geheilt und er hat einfach befreit und er hat einfach geredet und von Gott erzählt und zeigt, wie er ist. Und er hat in dem Sinne versucht, die Leute aufzubauen im Glauben und stark zu machen, dass sie nachher stabil unterwegs sein können, wenn er nicht mehr da ist. Dass sich niemand Sorgen machen muss um Essen und Trinken. Er hat sie mit seiner Vollmacht befeigt, er hat ihnen seinen Geist gegeben und hat gesagt, so und geht und macht das Gleiche. Das Muster wiederholt sich immer wieder. Beide Roadtrips haben diese Muster. Also wenn Gott ein Muster aufbaut, um Menschen zu verändern, um uns Menschen dorthin zu bringen, dass wir ein heiliges Volk sind, dass wir stabil und stark sind, müssen wir auf das Muster unbedingt achten. Und ich entdecke bei beiden Roadtrips schon mal den ersten Musterpunkt, den ersten Schritt. Aufbrechen. Du musst jede Reise mit einem Schritt anfangen. Du musst jede Reise mit einem ersten Schritt anfangen. Israel ist aufgebrochen aus Ägypten raus und die 12 Jünger sind mit Jesus mitgelaufen. Das heisst, wir müssen aufbrechen und die Reise unter die Füße nehmen. Wir müssen es wagen, uns darauf einlassen, dass Gott Herz und Kopf verändert. Und ich sage euch noch etwas, die Reise hört das Leben lang nicht auf. Israel ist in Kanaan angekommen, ja. Aber sie haben ihr ganzes Leben lang, sie haben generationenweise das immer wieder neu müssen lernen, was Gott ihnen wollte beibringen. Wir brauchen eine Bereitschaft, ein Leben lang auf dieser Reise unterwegs zu bleiben. Und wir brauchen eine Bereitschaft, ein kleines bisschen Mut, um einen Weg zu gehen, den wir noch nicht kennen. Und wir brauchen ein kleines bisschen, wir betonen das bewusst, es braucht ein kleines bisschen, es braucht nicht einen gigantischen Glauben, den ersten Schritt auf die Reise zu machen. Es braucht ein bisschen Vertrauen darin, dass ich mich in die Reise hineinbegebe und dass ich die Reise unter die Füße nehme und mir sage, okay, bei Israel ist es funktioniert, bei den Jüngern ist es funktioniert, ich vertraue jetzt darauf, dass es auch mit mir funktioniert. Und dass Gott genauso handelt mit mir wie mit allen anderen. Und er treu mit mir auf dem Weg unterwegs ist und er mich führt und leitet. Der zweite Schritt ist auf Gott schauen. Oder Gott sehen. Der erste Schritt ist aufbrechen und der zweite ist auf Gott schauen. Mich beeindruckt es, dass bei Israel Gott die ganze Zeit sichtbar war. Ihr wisst, wie er sichtbar war. Zwei sichtbare Zeichen hat es gegeben. Eine Wolke und eine Feuersäule. Das eine beim Tag, das andere bei Nacht. 2. Mose 13 sagt, der Herr selbst zog vor ihnen her am Tag in einer Wolkensäule, um ihnen den Weg zu zeigen und nachts in einer Feuersäule, um ihnen zu leuchten. So konnten sie bei Tag und bei Nacht wandern. Wow. Ich weiß nicht, ob ich das wollte. Hätte ich wollen. Aber am Tag wurden die Israeliten von der Wolkensäule geführt und in der Nacht von der Feuersäule. Also Gott war immer sichtbar da gewesen. Die ganze Zeit. Man konnte immer aufschauen, keine Ahnung, ob es eine grosse Wolke war, aber es muss sichtbar gewesen sein für das ganze Volk. Man konnte immer aufschauen und man konnte Gott sehen. Wow, da ist er. Wow, da ist Gott. Da ist Gott, ich kann zu ihm aufschauen. Und man hat die ganze Zeit auch die Chance gehabt, das ist dann halt immer via Mose gegangen, aber Fragen zu stellen oder zu sagen, was müssen wir machen? Er ist immer da gewesen, hat reagiert und hat geredet, was als nächstes gemacht muss werden. Ich zeige nachher euch ein Beispiel. Und bei den Freunden Jesus ist es im Muster 1300 Jahre später gar nicht anders. Du hast Jesus die ganze Zeit vor dir. Du hast die ganze Zeit das Ebenbild vom Vater vor dir. Jesus hat gesagt, wer mich sieht, sieht der Vater im Himmel. Jesus hat gesagt, was ich tue, ist das, was ich sehe, was der Vater will, dass ich tue. Jesus ist ein Abbild vom Vater im Himmel gewesen. Gott mitten unter den Leuten. Du hast ihn die ganze Zeit können begleiten. Du hast Fragen stellen. Du hast mit ihm essen. Du hast ihn können pfusen. Du hast die ganze Zeit die Chance gehabt, ihn zu löchern oder ihm zuzuschauen, wie betet er, wie benimmt er sich, was macht er beim Betten? Hände auf, Hände runter, Hände falten. Du hast die Chance die ganze Zeit gehabt, dich an ihm zu orientieren und zu hören, wie heilt er? Wie treibt er die Dämonen aus? Wie geht er mit denen um, die wir eigentlich als Dreck würden behandeln? Und so weiter. Du hast die ganze Zeit die Chance gehabt, Jesus, den Vater im Himmel, anzuschauen. Und wir sind in der genau gleichen Situation, auch wenn wir ihn nicht lebendig unter uns haben, sichtbar als Feuer, Wolke oder als Person, Jesus, den wir greifen können. Wir haben sein Wort bekommen. Wir haben seinen Geist bekommen. Wir können auf Jesus schauen. Wir können auf Gott schauen. Wir haben die Chance, ihn anzuschauen, ihn anzuhören. Wir haben die Chance, ihn Fragen zu stellen. Wir haben die gleiche Chance, geführt zu werden, wie an und dazumal. Wir müssen einfach nur schauen und hören. Unsere Herausforderung heutzutage ist, dass man so damit ringend ist, die Zeit zu nehmen und zu sagen, wo bist du? Was machst du gerade? Was willst du sagen? Ich bin da, ich höre. Ich will tun, was du sagst. Ich weiss, wir fühlen uns ein bisschen im Nachteil, aber es ist nicht wahr. Uns geht es viel besser, denn wir haben den Heiligen Geist in uns. Gottes Gegenwart in uns. Ein Geist, der uns führt und leitet und beratet. Ein Beistand, der uns die ganze Zeit zur Seite steht und sagt, ich weiss, was der Vater vorhat, ich zeige dir's. Wir müssen uns nur darin hinein. Anfangen, in den Prozess hineingehen, ist es so führen und leiten zu lassen. Jeder Roadtrip fängt mit einem Schritt an, aufbrechen. Jeder Roadtrip mit Gott braucht es, dass wir auf Gott schauen, hören und bereit sind, zu reagieren, wenn er redet. Und jeder Roadtrip braucht Glauben oder Vertrauen. In gewissen Situationen, das sind so Wachstumsschübe, glaube ich. Oder es gibt doch bei den Pflanzen gibt es das auch. Ich glaube, bei den Rosen sieht man es so gut. Die haben dann so bei den Stiel, wenn du die Stiel anschaust, gibt es so Wachstumsnarben oder so. Sie sind verdickt an einem bestimmten Punkt. Und die macht die Rose einen neuen Wachstumsschub. Und ich glaube, dass es bei uns auch im Wachsen, in die Stabilität hinein, so Momente gibt, wo so Knotenpunkte sind, so Ausgangspunkte für den nächsten Schub. Und die sind genau dort, wo unser Glauben herausgefordert wird und unser Vertrauen herausgefordert wird. Und ich will sagen, ich will das ganz fest betonen, es geht nicht im ersten Moment darum, zu glauben, dass Gott etwas, dass etwas Verrücktes mehr möglich ist. Nicht der Glauben oder das Vertrauen, dass in erster Linie etwas Unmögliches kann möglich werden, sondern ich glaube, das Vertrauen in Gott, in ihn, ist der erste und stärkste Ausgangspunkt für einen Wachstumsschub. In die Güte von Gott, in seine Liebe, in seine Führung, in seine Gnade, in seine Stärke, in das hinein Vertrauen, wer er ist, ist von mir aus gesehen der grössere und wichtigere Ausgangspunkt als das, dass ich verrücktes Zeug kann glauben. Das Vertrauen löst nämlich aus, dass ich Gottes Führung und seinem Reden viel schneller getraue, ein Handeln folgen zu lassen. Das Tun, was Gott sagt, unter dem vierten Punkt. Wo Israel unterwegs war, mögt ihr euch ziemlich sicher erinnern, sind sie in eine schwierige Situation gekommen. Sie hatten Durst wie blöd. Und wenn ich mir überlege, also Tag und Nacht unterwegs sein. Tag und Nacht können wandern, ich hätte auch Durst. Vor allem wäre ich müde. Aber sehr wahrscheinlich hätte meine Frau mal müssen, irgendwie das Wägeli ziehen, wo ich drauf liege und ein paar Stunden schlafe. Und dann hätte sie abgewechselt. Und dann hat sie wieder gezogen. Ich kann mir vorstellen, dass wir so unterwegs gewesen wären. Aber Durst hätte ich auf jeden Fall auch bekommen. Und dann kommt die Situation, wo sie an einer Oase ankommen. Und in dieser Oase hat es Wasser. Ich weiß nicht, haben wir auch schon mal richtig Durst gehabt? So richtig, richtig. Wir sind so gut ausgerüstet. Du machst einfach den Paul, mach gerade Flaschen auf. Du kannst einfach schnell das Fläschchen auftrüllen, oder? Nimmst einen Schluck, weil du hast es immer dabei, kein Problem. Aber gehen mal zwei, drei Tage ohne Wasser und dann komm noch jemand her, wo du an eine Oase kommst aus der Wüste raus und du hast endlich zu trinken vor dir. Und du hechtest rein und du speuzest es gerade wieder aus. Weil es bitter ist. Weil es ungenüssbar ist, das ist der grösste Frust. Das ist der grösste Frust, den du hast. Und in dem Moment, wo sie an dem Ort ankommen, hat er den Namen bekommen, Mara. An dem Ort können sie nicht trinken. Und das Menschliche bricht voll durch und sie wollen Moses am liebsten gerade umbringen. Der Moses schreit zu Gott und sagt, hilf mir, es fehlt nicht viel und die bringen mich um, weil sie alle am Verdursten sind. Und dann sagt Gott etwas so, darf man das sagen? Behämmert es. Dann sagt er, nimm das Holzstück dort und schmeiß es ins Wasser. Jawohl. Keine Ahnung, ob der Moses diskutiert hat mit Gott. Das steht nicht so in der Bibel. Scheinbar hat er nicht diskutiert. Aber jetzt ganz ehrlich, der Moses hat 40 Jahre lang Schafe gehütet in der Wüste. Der weiss 100% von seinem Kopf her, du kannst bitte das Wasser nicht mit einem Holzstäbli süß machen. Gott! Nicht, wann hat dir das letzte Mal Gott so etwas Schräges gesagt, dass du sollst tun? Damit etwas geschieht, mit dem du einfach vom Kopf her nicht kannst rechnen. Weil ein Holzstäbli Gott in ein Wasser schmeißen, sind wir noch da. Haben wir schon so Situationen gehabt, wo wir gesagt haben, echt jetzt? Echt jetzt? Das soll ich machen? Und der Moses hat es gemacht, ein Holzstäbli reingeschmissen. Ich will das Holzstäbli noch haben. Ich glaube, wenn man es untersuchen würde, es hat nichts Besonderes an sich. Denn ich glaube, es war nur die Handlung gewesen. Aus dem Glauben heraus, aus dem Gehorsam heraus, ist es nur die Handlung gewesen, die dazu geführt hat, dass Gott das Wasser genüssbar gemacht hat. Weil ein Holzstäbli kein ungenüssbares Wasser einfach heilen kann. Und das war das Wesentliche gewesen, das Vertrauen in die Güte von Gott, das Vertrauen darin, dass Gott mir keinen Blödsinn erzählt, das Vertrauen darin, dass Gott gut ist und es gut mit mir meint und er möchte, dass ich jetzt nicht verdurste, hat dazu geführt, dass das Vertrauen zu dem Gehorsams- oder Glaubensschritten geführt, dass der Mose das Hölzchen dort reingeschmissen hat. Und das ist eine Lektion, das ist ein Muster, das wir einüben müssen, dass egal was Gott gerade sagt, so komisch wie sich es anhören tut, dass man es einfach macht. Einfach machen, das einfach tue ich in Anführungs- und Schlusszeichen setze. Und wo Jesus unterwegs ist, habt ihr ein Beispiel vor Augen? Habt ihr ein Beispiel vor Augen? Jesus hat genau das gleiche Muster wiederholt mit seinen Jüngern. Ich habe gerade sofort das eine Beispiel vor Augen gehabt. Jesus ist unterwegs und tausende zotteln ihm nach. Und dann setzen die sich auch noch gemütlich zu seinen Füßen und wollen hören. Den ganzen Tag lang. Und was passiert, wenn der Tag lang zulässt? Du hast Hunger und du hast Durst. Und die Jünger kommen natürlich und sagen, du, wir sollten unbedingt die Leute fortschicken. Die sollten zu Hause essen. Und Jesus sagt, gebt ihr ihnen zu essen. Und dann sagen sie, hallo, wir haben 5 Brot und 2 Fische. Und das langt nicht. Und er sagt, sagen ihnen, sie sollen sich lagern. Und der Befehl war, sie sollen sich parat machen zum Essen. Und bringen mir das, was ihr habt. Und was macht Jesus? Er betet. Er sagt, danke für 5 Brot und 2 Fische. Hallo? In unseren Köpfen ist die Geschichte so drin, dass uns nicht klar ist, wie seltsam, dass das wirkt. Das ist genauso schräg, wie ein Hölzchen ins Wasser zu schmeissen. Herzitzen und zu danken für das, was ich habe, während alle aufs Essen warten. Ich wüsste, die Geschichte geht so aus, dass alle satt werden, weil sich das Essen einfach vermehrt und vermehrt und vermehrt. Was diese Muster mir sagen, ist, jede Reise fängt an mit kleinen Schritten. Jede Befreiung von alten Denkmustern, von einem götzenversuchten Herz, wo ganz andere Sachen priorisiert und arbeitet als Gott allein, dass die Befreiung von so etwas mit einem neuen Gedanken, mit einem neuen Impuls, mit einem veränderten veränderten Situation anfängt. Und jedes Erlebnis mit der Grösse von Gott mit einem simplen Vertrauens- und Gehorsamsschritt anfängt, wo ich einfach sage, ich glaube, du bist gut, du meinst es gut und ich tue das, was du sagst und schmeiß das Holzstäbchen ins Wasser. Ich glaube, das fängt immer so an, das stark und stabil werden im Glauben, fängt immer mit diesen gleichen Schritten an und zieht sich durch ein Leben lang. Und der vierte und letzte Schritt, den ich aufgeschrieben habe, ist Erinnern. Das Wort taucht immer wieder in der Bibel auf. Wo Israel von Ägypten ist gerettet wurde, hat es ein riesen Lied gegeben. Die Schwester von Mose hat gesungen wie entfesselt. Aus dem Stegreif raus ein Lied gesungen, das immer wieder ist gesungen worden. Warum? Weil man sich jedes Jahr daran erinnern wollte, dass die Ägypter sie nicht verwünschen konnten, dass Gott das Meer geteilt hat, dass sie trockenen Fußes durch das Meer sind, dass Gott gross ist, dass Gott sie auch in Zukunft wird retten. Das haben sie immer wieder gesungen, um sich daran zu erinnern. Jederzeit. Und wo sie dann zum Beispiel am Jordan angekommen sind, sind sie auch wieder durch den Jordan durch, trockenen Fußes. Was haben sie gemacht? Sie haben 12 Steine rausgenommen, haben die nach Gilgal geschleppt und haben sie aufgestellt. Als was? Als ein Denkmal zur Erinnerung von Gott, von seinem Handeln, wenn er sie durch den Jordan durchgeführt hat. Wir brauchen Erinnerungen. Und wo Jesus beim letzten gemeinsamen feinen Znacht, das war ein Passatznacht, aber es war eigentlich ein ganz normales, ein religiöses Fest, ein normales Znachtessen, hat er Brot genommen und hat Wein genommen und hat das Brot geteilt und hat gesagt, das ist mein Leib, das für euch zerbrochen wird. Und das ist das Blut, das Bild für mein Blut, das für euch vergossen wird, damit die vor allen Sünden reingewaschen werden können. Und dann hat er die Worte gesagt, das macht zu meiner Erinnerung. Erinnere dich, was Gott Grosses hat in der Vergangenheit für dich da. Dich erinnern daran ist ein wesentlicher Schritt, um immer wieder stabilisiert zu werden, stark zu werden in deinem Glauben, in deinem Vertrauen zu Gott. Dein Roadtrip mit Gott wird das Leben lang diese Punkte beinhalten. Immer. Du wirst dich immer um diese Punkte herum drehen. Israel ist ja so stark und stabil geworden, dass sie in das Land einziehen konnten, dass sie das Land besetzen konnten, dass sie das Land für sich alleine besetzen konnten, dass sie letztlich den Tempel bauen konnten, dass sie Gott dienen konnten. Der Weg hat es gebraucht, diesen Schritt hat es gebraucht. Und wo Jesus seine Jünger in dem Innen trainiert hat und diesen Schritt mit ihnen auch durchgegangen ist und sie erfüllt hat mit seinem Heiligen Geist, ist aus diesen Fischer, aus diesen, ich sage fast Wutbürger, die Hannes und die Jakobus, die sehr emotional waren, sind Menschen geworden, die einfach anders waren als vorher und die vor allem parat waren, zu sterben für den Glauben. Ihnen war Treue zu Gott wichtiger als alles andere. Und der Paulus, der bringt es ein bisschen alltagstauglicher, bringt es auf einen Punkt, wo er im 2. Korinther 4, Vers 7 bis 9 sagt, wie stark und stabil dass ein Christ ist, der diese Schritte, der den Prozess, der den Roadtrip durchgeht. Er sagt, durch diesen kostbaren Schatz, also das Evangelium, der Glauben an Gott, tragen wir in zerbrechlichen Gefäßen, nämlich in unseren schwachen Körpern. So kann jeder sehen, dass unsere Kraft ganz von Gott kommt und nicht unsere eigene ist. Von allen Seiten werden wir von Schwierigkeiten bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sind ratlos, aber wir verzweifeln nicht. Wir werden verfolgt, aber Gott lässt uns nie im Stich. Wir werden zu Boden geworfen, aber wir stehen wieder auf und machen weiter. Stark und stabil. Nicht befreit von den Sorgen oder den Problemen oder den Kämpfen oder den Schwierigkeiten oder von ja, überraschenden Dingen wie eine Corona-Krise. Ratlos, aber nicht verzweifelt. Du kannst zu Boden fallen, aber du hast durch den Glauben an Gott immer die Möglichkeit aufzustehen. Wenn du dich auf den Roadtrip mit Gott einlässt und ein Leben lang dranbleibst, verspreche ich dir, du wirst wachsen in deinem Vertrauen zu Gott, du wirst stabil und stark werden in deinem Glauben zu Gott. Und was um dich herum geschieht, wird dich nicht mehr gleich beeinflussen wie früher. Du wirst abhängig sein von Gott und wirst dich an ihm orientieren können und du wirst merken, das befreit dich von vielen, vielen Dingen, die dich vielleicht vorher gejagt haben und plagt haben und getrieben haben und manipuliert haben. Und dich im Griff hatten. Und ich lade euch ein, zu diesem Roadtrip immer wieder Ja zu sagen. Ich weiss nicht, wo du gerade stehst in deiner Lebensreise, auf deinem Roadtrip. Vielleicht hast du gar noch nicht gestartet. Vielleicht gibt es unter uns tatsächlich Leute hier im Saal oder beim Zuhören, die diesen Schritt noch gar noch nicht gemacht haben, wo Gott eigentlich ständig dazu einlädt und sagt, komm mit mir, vertrau mir, glaub an mich, glaub an meinen Sohn, glaub an meine Botschaft, dass ich dich gern habe und dass ich dich erlösen will von allem, was dich kettet. Wenn das bei dir noch nicht der Fall ist, dann lade ich dich ein, heute Morgen ein bisschen Mut, ein bisschen Glauben, ein bisschen Vertrauen in Gott zu packen und zu sagen, ich lasse mich auf dich ein. Ich ziehe aus Ägypten aus. Ich will befreit werden. Ich will das neue Leben haben. Ich will den Weg unter die Füße nehmen. Ich will ein verändertes Leben haben. Ich will dich kennenlernen, Gott. Ich will dich erleben. Ich lade dich ein, dich auf den Weg zu machen. Und eventuell ist jemand unter uns, der unterwegs ist, aber ist irgendwie stehen geblieben. So ist der Nachzügler. Warum auch immer. Vielleicht hast du vergessen, wo eigentlich das Ziel ist. Was für eine Vision, dass dein Leben eigentlich von Gott hat bekommt. Hast du dir einen schönen Platz gebaut, lässt dich dort so schön, ja, fühlst dich daheim, aber bist eigentlich gar noch nicht am Ziel. Ich lasse dich ein, den Weg wieder unter die Füße zu nehmen. Und vielleicht bist du jemand, das kann auch passieren, der die Reise verloren hat, der gestoppt hat, der gesagt hat, nicht mit mir. Vielleicht bist du enttäuscht, frustriert, hast negative Erlebnisse gemacht mit Christen, mit der Kirche, mit Gott. Keine Ahnung, aber das kann auch passieren, dass du stehen bleibst und sagst, nein, ich mache da nicht mehr mit. Ich halte an. Ich lade mich nicht mehr auf den See. Ich lade dich von Herzen ein, den Weg wieder unter die Füße zu nehmen. Vielleicht bist du sogar jemand, der sagt, ich habe zu fest gesündigt. Ich habe Schuld aufgeladen. Ich habe Schlimmes gemacht. Ich habe Gott verraten. Der kann nichts mehr mit mir anfangen. Ich sage dir, die Bibel verheisst uns, verspricht uns, es ist immer Zeit, Vergebung wieder in Empfang zu nehmen und den Weg wieder unter die Füße zu nehmen. Es gibt nichts, was Gott nicht vergeben kann. Es gibt nichts, was Gott nicht wieder gerade machen kann. Es gibt nichts, was Gott könnte aufhalten könnte, mit dir, dem du den Weg mal angefangen hast, wieder ans Ziel zu kommen. Ich lade dich in den Weg neu unter die Füße zu nehmen, begib dich auf den Weg zurück. Gott wird dir helfen, wieder in die Spur zu finden. Amen.